Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Let's Start meldet sich heute aus dem Bundestag. Ich bin heute bei Ralf Brinkhaus, der CDU-Abgeordnete und ehemalige Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag. Er tritt in letzter Zeit und vielleicht auch sogar schon länger, das erfahren wir gleich von ihm, mit innovativen Ideen für ein modernes Staats- und Verwaltungsverständnis auf. Bei seinen Reformideen setzt er unter anderem beim Personalmanagement, beim Führungsverständnis, der Gesetzgebung und der Haushaltsaufstellung an. Damit nimmt er sich eines Themas an, das normalerweise nach innen gerichtet ist und wenig Aufmerksamkeit in der Presse hat. Und das wollen wir hier ändern. Was er da tut, das zahlt wirklich in die Zukunft ein und in das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in einen leistungsfähigen Staat und damit ganz direkt auch für unsere Demokratie. Wir sprechen heute über seine Ideen und die Frage, wie Politik und Verwaltung gemeinsam zur Transformation des Staatswesens beitragen können. Herzlichen Dank, dass ich Sie heute interviewen darf und herzlich willkommen bei Let's Start. Sie sind tatsächlich der erste Politiker, den ich interviewen darf und Sie sind mir gleich aufgefallen auf LinkedIn, weil Sie da ganz mutige Ideen zum Thema Neustart bringen, auch in kleinen Videos. Die finde ich ganz großartig und dann habe ich Sie gleich angeschrieben. Und dann haben Sie Kontakt zu mir aufgenommen und so sind wir zusammengekommen. Also herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ich habe gesehen, Sie haben ja auch noch mit anderen Verwaltungsnetzwerken Kontakt, wie Next e.V. zum Beispiel. Und das ist ja, ich sag mal, für Politiker eher untypisch, dass Sie so tief in die Verwaltung reingehen und diesen Kontakt suchen. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Wie kommt es denn, dass Sie den Impuls haben, diesem Thema nachzugehen?
Also am Ende des Tages ist es eine Demokratiefrage. Also ich glaube, wenn die Menschen kein Zutrauen mehr haben in die Leistungsfähigkeit und die Funktionalität des Staates, dann führt das dazu, dass sie dann auch sagen, okay, parlamentarische Demokratie, so wie wir das jetzt kennen, ist das eigentlich die richtige Staatsform oder sind die Parteien, die die Bundesrepublik die letzten Jahrzehnte getragen haben, eigentlich die richtigen Parteien? Wir sehen das in Italien, wo erst Berlusconi und dann Meloni gewählt worden ist. Und wenn man die Italiener fragt, warum habt ihr das gemacht, dann sagen die, naja, die anderen Parteien haben es jetzt so lange versucht und haben es nicht hingekriegt, jetzt sollen es die anderen mal versuchen. Wir stehen in Frankreich davor, dass dort das Gleiche passiert. Und vor dem Hintergrund ist es so, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Staat vernünftig am Laufen halten und auch in die Zukunft hineinführen, damit die Menschen das Zutrauen haben. Und das Zutrauen ist jetzt nicht verloren gegangen wegen großer Dinge wie jetzt Covid oder Energiekrise, sondern es sind die vielen kleinen Erfahrungen, die die Menschen in ihrem Alltagsleben machen, die einfach schwierig sind. Da muss man, wenn man Elterngeld beantragt, ein 76-seitiges Formular ausfüllen. Da ist es so, da kriegt man keinen Termin auf der Behörde. Da dauert ein Genehmigungsverfahren für eine neue Halle, für einen Mittelständler unendlich lange, weil die untere Wasserbehörde da noch Einwendungen hat. Da ist es so, dass die Baustelle vor der Tür, wo man jeden Tag 3 Kilometer Umweg fahren muss, nicht 2 Monate dauert, sondern 6 Monate dauert. Das ist die WhatsApp, die Sie morgens von der Kita kriegen. Sie können Ihren Sohn jetzt nicht bringen, weil wir Personalmangel haben und, und. Und jedes dieses Ereignisse, diese Ereignisse für sich, ist nicht schwierig, aber der Haufen, der wird immer größer. Und je größer dieser Haufen wird, desto weniger Zutrauen ist da. Und was wir, glaube ich, in Berlin nicht sehen, und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich mit der Verwaltung zu beschäftigen, wir haben immer eine Flughöhe 10.000 Meter. Wir reden über Ukraine, wir reden über den Konflikt Israel, Palästina, was alles sehr, sehr richtig ist. Wir reden über China und viele, viele andere Sachen. Aber das, was Menschen von Politik erwarten, ist zunächst erstmal das, was im Alltag passiert. Und im Alltag, da klappen halt momentan zu viele Dinge nicht. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, was nicht nur mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts hier in Deutschland zu tun hat, sondern insbesondere auch mit der Legitimität und Akzeptanz von Demokratie.
Also das ist eine ziemlich große Brücke, die Sie schlagen. Also von der Baustelle auf der Straße bis zur Demokratie, ich sage jetzt mal überspitzt. Nicht viele können diese Brücke schlagen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie das tun. Holen Sie uns doch noch mal ein bisschen ab, wieso Sie da einen direkten Zusammenhang sehen zwischen Verwaltungshandeln und vielleicht auch sogar Verwaltungshandeln, was nicht unbedingt der Verwaltung zugeschrieben wird, wo man sagt, naja, der Staat kümmert sich nicht, Fachkräftemangel oder so, kann man ja auch sagen, ne? Ist der Staat überhaupt dafür zuständig? Also dieses Staatsverständnis, es muss einfach funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann hat irgendwie die Verwaltung geschlafen oder so. Und dem direkten Zusammenhang zur Demokratie, das wäre die eine Frage. Und wieso fühlen Sie sich als Politiker dafür verantwortlich? Also Sie werden ja sowieso meistens für Dinge verantwortlich gemacht, die vielleicht bei der Verwaltung liegen, auf die Sie vielleicht nicht unmittelbaren Einfluss haben, wenn Sie nicht zur Regierung gehören beispielsweise. Also dieser Bogen, den Sie schlagen und dieses Gefühl des Verantwortlichseins, das gefällt mir so gut bei Ihnen. Wie kommt es?
Naja, weil Verwaltung im besten Fall das macht, was Politik als Rahmen vorgibt. Und deswegen sind wir als Politiker zuerst dran und dann ist erst die Verwaltung dran. Also ich könnte jetzt Beamtenbashing machen und könnte mir da irgendwelche Anekdoten rausgreifen, wo irgendjemand in der öffentlichen Verwaltung auch definitiv missgebaut hat. Aber wir müssen raus aus diesem Anekdotischen, sondern wir müssen ganz einfach feststellen, ich muss eine Vorgabe geben als Politik. Und was ist die Vorgabe, die ich der Verwaltung gebe? Momentan ist die Vorgabe, die ich der Verwaltung gebe, ja, ihr müsst alle Regeln einhalten. Es ist aber nicht die Vorgabe, ihr müsst ein Ziel erreichen. Und deswegen haben wir eine Verwaltung, die sehr regelkonform arbeitet, was im Rechtsstaat auch total in Ordnung ist, aber was nicht unbedingt auf Zielerreichung gepolt ist. So, und da muss ich als Politik die Rückendeckung geben und sagen, nee, also der Mindset ist, wir müssen auch Ziele erreichen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und solange ich das nicht tue, habe ich eigentlich auch die Verwaltung, die ich bestellt habe. Und was mir ganz wichtig ist, es geht jetzt nicht darum zu sagen, also in der Verwaltung arbeiten komische Menschen, die ihren Job nicht machen. Also sie sind genauso gut und genauso schlecht wie die Menschen, die woanders arbeiten. Ich denke, da haben wir eine Normalverteilung, sondern es geht im ersten Schritt erstmal darum, welche Rahmenbedingungen setze ich. Und da ist es ganz einfach so, was ist das Ziel, was wir der Verwaltung vorgeben? Und wenn Sie mal fragen, was die Ziele der Bundesrepublik Deutschland sind, was die Ziele des Landes Berlin sind, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Dann kann ich sagen, ja okay, ich habe einen 120-seitigen Koalitionsvertrag, aber da blättern Sie auch nicht jeden Tag drin. Ne?
Ja, das sind so Strategiepapiere, die letztendlich nicht richtig leben oder nicht richtig angewandt werden. Und wenn man sein Ziel nicht kennt, kann man es ja auch nicht erreichen, richtig?
Genau. Also wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das Ziel, wir wollen 1000 zusätzliche Windräder in dieser Legislaturperiode der Landesregierung schwarz-grün bauen. Und es gibt Leute, ich habe das nicht nachgeprüft, die sagen, alleine durch diese Zielsetzung haben sie schon Genehmigungsprozesse ein bisschen beschleunigt, weil eigentlich jeder, der damit befasst ist, weiß, okay, die Landesregierung will das, dass Windräder gebaut werden, da ist ein Ziel vorgegeben und wenn ich ein Ziel habe, kann ich mich auch dran orientieren. Weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ob das messbar ist, hat mir jemand erzählt, aber das ist ein schönes Beispiel dafür.
Also ohne Ziele, glaube ich, geht es gar nicht. Also sonst weiß man ja gar nicht, in welche Richtung man geht, das ist ja eigentlich klar.
Ja, und Ziele, das ist auch ganz wichtig. Die müssen ja auch priorisiert werden. Und auch das ist ein Problem. Wir sagen als Politik immer alles auf einmal. Alles ist wichtig. Aber das funktioniert nicht, dass alles wichtig ist. Sie müssen sagen, okay, irgendetwas ist halt wichtiger. Schönes Beispiel, wir sind momentan im Kampf gegen den Klimawandel, halte ich auch für unabdingbar. Dann ist jetzt Kampf gegen den Klimawandel vielleicht mal die Priorität eins. Wenn ich dann aber gleichzeitig noch sage, aktuelles Thema, ja, wir müssen jetzt auf, was auch absolut richtig ist, auf Lieferketten achten. Dann frage ich, okay, was ist jetzt wichtiger, Klima oder Lieferkette? Dann kommen irgendwelche klugen Menschen, in Anführungsstrichen, und sagen, nee, alles ist wichtig. Und dann sage ich, nee, ich habe nur bestimmte Kapazitäten im Unternehmen, in der Verwaltung. Und entweder setze ich die prioritär jetzt ein für den Klimawandel oder ich setze die ein für soziale Gerechtigkeit oder ich setze die für noch andere Dinge ein. Und dieses Recht auf Führung, um priorisiert zu werden, hat die Verwaltung. Und diesem Recht, dem wird von der Politik nicht nachgekommen.
Das ist ein sehr schöner Übergang zu den Zielen, die Sie teilweise auf LinkedIn formulieren. Da folge ich Ihnen auch ganz kräftig. Und ich habe das Gefühl, die sind wirklich sehr durchdacht und sehr profund. Also sie gehen wirklich tief in den Maschinenraum der Verwaltung rein. Und ich finde ihre Analysen so treffsicher, dass ich mir wünsche, dass wir die vielleicht nochmal hier ein bisschen wiederholen für die Zuhörenden zu verschiedenen Themen, wo sie Ideen entwickelt haben, welche Ziele man erreichen sollte. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach mal Stichworte, weil die habe ich mir aufgeschrieben. Ich fand die großartig. Zum Beispiel Personalmanagement.
Einfach ein Punkt. Man braucht, wenn man einen Personalbestand hat, wenn man Menschen hat, die für einen arbeiten, braucht man immer eine gute Mischung. Man braucht Leute, die eher zurückhaltend sind, die eher risikoavers sind. Man braucht Leute, die ganz weit nach vorne gehen, die man wieder einfangen muss. Man braucht Leute, die ganz, ganz, ganz kreativ sind und auch mal sehr krumme Ideen haben. Und man braucht auch Leute, die sehr, sehr, sehr solide sind. Und ich glaube mal, diese Mischung, die könnte man im öffentlichen Bereich verbessern. Jetzt mache ich auf keinen Fall Juristen-Bashing, weil ich finde, die machen einen tollen Job.
Ich bin Juristin, Brinkhaus.
Sie sind auch Juristin. Ich würde es aber auch nicht machen, wenn Sie jetzt Theologin oder sonst was wären. Aber wir haben natürlich eine starke Dominanz von Juristen an den Schlüsselpositionen in der Verwaltung, egal ob es in der Kommune ist oder ob es im Bund ist oder zumindest sehr juristisch ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch wichtig, weil wir sind ein Rechtsstaat, Regeln müssen eingehalten werden, Verwaltungsakte brauchen eine rechtliche Grundlage, alles gut. Juristen sind aber oft etwas risikoaverser als beispielsweise Marketingleute. Und so haben wir eine Verwaltung, die ein bisschen risikoaverser ist, als das vielleicht im Schnitt der Fall ist bei anderen Unternehmen oder bei anderen Institutionen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen ganz gezielt auch ganz andere Leute mit ganz anderen Lebensläufen, mit ganz anderen Qualifikationen in die Verwaltung hineinholen, damit wir einfach eine gute Mischung kriegen und damit wir auch mehr Leute haben, die man vielleicht auch mal einfangen muss. Weil das gehört auch dazu, denn eine Organisation verändert sich nur, macht nur Fortschritte, wenn man abweichendes Verhalten hat. Und zu abweichendem Verhalten wird man aus guten Gründen nicht ausgebildet, wenn man eine Verwaltungsausbildung hat.
Gut, I'm the living proof vom Gegenteil, weil ich bin eine Juristin, die man, glaube ich, einfangen muss, wenn man meine Chefs fragt. Ich bin total bei Ihnen. Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Ich möchte auch nochmal zusätzlich eine Lanze brechen für den bestehenden Personalkörper. Ich glaube, es gibt viel mehr untypische Juristen oder viel mehr geheime Marketing-Spezialisten unter denen, die da sind, als man denkt. Also, dass man nicht nur Leute reinholt, sondern auch in dem Bestand mal ein bisschen diese Zusatzqualifikation rauskitzelt und auch Teams zusammenstellt nach den Kriterien, die Sie gerade benannt haben, weil das wird aktuell meines Wissens so nicht gemacht.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Schätze auch in der Verwaltung, die wir einfach nur ganz, ganz tief vergraben haben oder die durch ganz viele Lehmschichten irgendwo hochkommen müssen, damit sie ihr Potenzial entfalten können. Und das kriegt man tatsächlich hin, wenn man jetzt nicht nur in der hierarchischen Linie ganz klassisch arbeitet, sondern wenn wir viel, viel mehr Arbeit in Projekten machen, wo man sich ganz, ganz unterschiedliche Teams zusammenstellen kann. Übrigens vielleicht auch sogar mal Teams, wo man Leute aus dem Ausland reinholt, weil es muss ja nicht alles bei uns hier in Deutschland erfunden werden. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, diese Projektorganisation sollte sich nicht nur auf Teams innerhalb des Finanzministeriums, innerhalb des Verteidigungsministeriums oder anderer Ministerien beschränken, sondern ich glaube, wir sollten sogar Projektministerien einsetzen. Also ein Projektministerium bedeutet, dass ein Minister eine Aufgabe kriegt, ein Projekt, und dass er dafür auf alle Ressourcen der Bundesregierung zugreifen kann. Beispiel, wir haben gesagt, wir wollen 400.000 Wohnungen pro Jahr haben, was wahrscheinlich sogar zu wenig sein wird angesichts der Bevölkerungsentwicklung. Und jetzt ist unsere arme Bauministerin da und sitzt in ihrem Ministerium und stellt fest, naja, auf dem Miet- und Eigentumsrecht, da sitzt der Herr Buschmann. Auf den Forschungsmitteln sitzt die Frau Stark-Watzinger. Ob ich Bauland kriege, muss ich mit den Landwirten oder mit den Umweltleuten verhandeln. Förderprogramme muss ich mit dem Finanzministerium irgendwo abmachen, wenn es eine steuerliche Förderung ist, oder ich muss, Stichwort KfW, je nachdem, wer das gerade macht, mit dem Wirtschaftsministerium sprechen. Ich habe Klimavorschriften zu beachten. So, das heißt, Frau Geiwitz hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, diese 400.000 Wohnungen zu bauen. Und jetzt die Idee: Die Koalition legt am Anfang der Legislaturperiode fest, wir haben eine Mission, wir wollen 400.000 Wohnungen bauen. Dafür gibt es ein Projektministerium, und dieses Projektministerium kriegt die Ressourcen aus allen anderen Ministerien. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir in der Bundesregierung nicht mehr die Menschen in einem Ministerium einstellen, sondern dass jeder Ministeriale vom mittleren Dienst bis zum höheren Dienst bei der Bundesrepublik Deutschland angestellt ist oder als Beamter beschäftigt ist. Weil dann habe ich auch keine Loyalität mehr zu einem Haus, sondern ich habe eine Loyalität zu der Sache. Und wenn ich dann in dieses Projektministerium für 4 Jahre reingehe, dann ist mein Erfolg das Projekt, aber nicht mein Erfolg, dass ich die Interessen meines Mutterhauses in diesem Projekt schütze. Und das ist eine Sache, das wäre wirklich ein Durchbrechen von ganz, ganz viel, was, glaube ich, alle Menschen, die in den Ministerien hier in Berlin arbeiten, und bei den Landesregierungen ist es ja meistens nicht viel anders, glaube ich, ziemlich interessant finden würden.
Sie denken so systemisch, ich mag das. Das ist toll, weil tatsächlich, man braucht so kleine Hebel, die man da durchbricht. Ich meine, es gibt ja jetzt schon so projektübergreifendes Arbeiten, aber in der Tat, also diese Verantwortlichkeit, diese Zugehörigkeit nochmal neu zu definieren, tatsächlich, als ich eingestellt worden bin, dachte ich, dass es so ist, und ich wurde dann eines Besseren belehrt, aber ich bin ganz naiv da reingegangen und dachte, super, wann kann ich die, ich bleibe dann hier 2 Jahre und dann wechsle ich wieder. Also Projektstrukturen finde ich super. Auch dieses Intrapreneur-Mindset, ne? Dass Sie meinen, Sie kommen ja, Sie waren ja mal Steuerberater, also Sie haben auch wirklich profunde Wirtschaftskenntnisse, wie also Dinge in der Basis so auch wirtschaftlich laufen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Was meinen Sie denn mit Intrapreneur-Mindset?
Also es gibt eine tolle Idee, die ist gar nicht von mir, sondern von klugen Menschen, mit dem ich Kontakt hatte. Der hat gesagt, naja, wenn doch hier im Raum der Bundesregierung ein Problem auftaucht, dann soll sich doch jedes Referat, jedes Team mit einem Pitch, so wie man das heute nennt, darauf bewerben können und sagen, ich löse das Problem. Und dann geht man her und sagt, okay, jetzt lasse ich 10 Teams pitchen. Und das, was die beste Lösung hat, oder vielleicht das, was die zweitbeste Lösung hat, wenn es dann besser finanzierbar ist, die setze ich da drauf. Und das wäre doch eine interessante Sache. Also man sagt zum Beispiel, brauchen jetzt ganz schnell neue Munition für die Bundeswehr. Und dann geht man nicht den klassischen Weg über Koblenz, über dieses Beschaffungsamt, durch die Lehmschichten der Generalität und sonst was hindurch, sondern sagt ganz einfach so, Team Deutschland, Bundesregierung, bildet Teams und bewerbt euch darauf, die nächsten 2 oder 3 Jahre dafür zu sorgen, dass wir mehr Munition für unsere Artillerie, für unsere Flugabwehr schnell produzieren können. Und dann wird man ganz, ganz, ganz viele Ideen finden, und vor allen Dingen, dann wird man auch viele, viele Menschen finden, die sagen so, wow, was ist das denn für ein Arbeitgeber, der so viel ermöglicht, der sagt, ich habe ein Problem und fernab jeder Hierarchiestrukturen kriege ich das hin. Bisschen Wasser in den Wein hinein, das kann man nicht immer und überall machen. Es gibt auch Sachen, da braucht man eine große Kontinuität. Wir können nicht alles irgendwie auf Projekte, Teams und Pitches zusammenstellen. Aber wenn man einfach nur damit anfangen würde, ich glaube, dann würden auch viele junge und auch teilweise ältere Mitarbeiter, die Schätze, über die wir gerade gesprochen haben, die würden dann sagen so, ja, da möchte ich dabei sein.
Also da muss ich jetzt gerade an Cyber Innovation Hub denken. Sven Weizenegger ist ja auch quasi schon mal im Podcast gewesen. Die arbeiten tatsächlich so, und das braucht es wirklich viel, viel mehr. Sie haben absolut recht. Und Intrapreneur bedeutet einfach selber Verantwortung übernehmen und Dinge einfach lösen und sich die Leute einfach suchen und nicht warten, bis man einen Auftrag bekommt, sondern proaktiv zu handeln.
Aber hier stellen Sie sich mal vor, es sind ja auch viele Leute hier gut vernetzt, auch im Rahmen der Bundesregierung. Sie sagen tatsächlich, das interessiert mich, und dann würden Sie hergehen und würden Ihr Netzwerk in 4 oder 5 Ministerien abrufen und würden sagen, seid ihr dabei? Und Sie hätten dann Also vom Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium zur Finanzierung, Finanzministerium. Sie haben ganz viele Leute irgendwo dabei. Und dann würden sie sagen, ich will die haben. Und dann kommen die Z-Abteilungen. Das heißt, die Zentralabteilung der Ministerium, die Gralshüter der Souveränität des Ressortprinzips und sagen, ja, also das geht ja jetzt mal gar nicht so einfach, dass hier jetzt jemand einfach woanders arbeitet und das kurzfristig. Und wie soll das Ganze überhaupt organisiert werden? Und das ist das Problem. Das heißt also, wir mauern uns in unseren hierarchischen Strukturen ein und das liegt ganz einfach daran. Wie gesagt, das gilt für viele Ebenen, auf der kommunalen Ebene vielleicht sogar ein bisschen weniger. Wir definieren uns im öffentlichen Bereich, übrigens auch als Politiker, über Häuser, Mauern, über Stellenpläne und über Budgets. Wir definieren uns nicht darüber, dass wir Prozesse zum Erfolg führen. Und erstmal ist es für einen Prozess, der zum Erfolg geführt werden soll, völlig egal, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ich habe, gegebenenfalls auch, was für ein Budget ich habe oder dass ich einen Ministeriumssitz in Berlin, in Bonn oder sonst wo habe. Und wenn wir einfach begreifen, dass wir nicht mehr Bestandswahrer von Häusern sind, sondern einfach Prozesseigner, dann hätten wir einen komplett neuen Mindset, ziemlich viel Beraterdeutsch jetzt, einen komplett neuen Mindset oder eine komplett neue Einstellung zu dem, wie man einen Staat organisieren kann.
Ganz richtig. Ich glaube, diese neuen Strukturen, diese neuen Prozesse, die Sie beschreiben, die brauchten vor allen Dingen eine Haltungsänderung vorher. Und Menschen, die diese Haltung einnehmen, bauen ganz andere Strukturen, ganz andere Prozesse. Deswegen setzen wir hier im Podcast wirklich bei der Haltung an, bei dem Mindset. Insofern sind Sie da hier in guter Gesellschaft. Aber gehen wir mal ein Thema an, Gesetzgebung, Gesetzgebungsprozesse. Dazu haben Sie ja auch Ideen entwickelt, wie die vielleicht anders aufgesetzt werden können, sodass sie mehr Wirksamkeit entfalten.
Also wenn ich in einen Gesetzgebungsprozess hineingehe, dann muss ich erstmal weit, weit vorgelagert gucken, welche Ziele habe ich. So ein schönes Beispiel. Wir werden jetzt eine neue Krankenhausgesetzgebung machen. Ganz großes Thema Krankenhäuser. Jetzt muss ich aber einfach mal gucken, was ist eigentlich das Ziel der Bundesregierung? Ist das Ziel der Bundesregierung, viele Krankenhäuser zu haben? Nein, das Ziel der Bundesregierung sollte sein, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass möglichst viele Menschen möglichst lange gesund leben. So. Und wenn ich das als Ziel habe und das mal auf dieses Thema Krankenhaus lege, dann werde ich feststellen, dass das von mir sehr geschätzte Krankenhaus in meiner Nachbarschaft, wo ich auch geboren worden bin, eine hochemotionale Beziehung, aber wahrscheinlich meine Lebenserwartung keine Sekunde verlängert. So, und wenn ich jetzt eine Gesetzgebung mache, wo ich jetzt sage, ich lege Strukturen fest, beispielsweise im Krankenhausbereich, dann muss ich immer wieder gucken, okay, was ist das Ziel? Warum mache ich das überhaupt? Und das vergessen wir oft. Das heißt also, Gesetze sind eigentlich irgendwie durchaus Verständnis. Ich habe jetzt Krankenhäuser, ich muss die retten und ich muss da was machen. Alles gut, aber hat das noch was mit den Zielen zu tun, die ich eigentlich als Staat erreichen möchte? So, und das heißt, das erste ist ein Ziel, was da sein muss. Und dann kann ich dieses Ziel erreichen, entweder durch Mittelbereitstellung, also anderes Beispiel, möchte mehr Elektroautos, ich stelle Mittel bereit und fördere Elektroautos. Oder ich kann das Ziel erreichen durch Gesetze und sage, also ich möchte mehr Elektroautos, deswegen verbiete ich irgendwie ab in 10 Jahren Verbrennerautos. Und aber beides muss irgendwo einen Bezug haben zu dem Ziel und es muss auch ein Wirkungszusammenhang da sein. Und dieser Wirkungszusammenhang, der muss auch gemessen werden. Also Beispiel, ich mache Fördermaßnahmen für Elektroautos und stelle fest, okay, ich stecke da viel Geld rein, aber das bleibt bei den Herstellern und bei den Händlern und es werden gar nicht mehr Elektroautos gekauft, dann muss ich anpassen. Und genau das Gleiche ist dann auch beim Gesetz, wenn ich ein Gesetz mache, sind wir mal, weil das so ein bisschen meine wirtschaftliche Heimat ist, ich mache ein Steuergesetz und ich sage, okay, ich fördere jetzt durch bessere Abschreibungsdauern den Wohnungsbau und durch kürzere Abschreibungsdauern den Wohnungsbau, da muss ich ja eigentlich immer wieder überprüfen, ja, bringt das überhaupt was? Oder ist das so, dass ich dieses Gesetz auch sein lassen kann? Das ist mal das Erste. Gesetze müssen irgendwo was mit den Zielen zu tun. Aber das Zweite ist, Gesetze sollten so formuliert sein, dass Menschen sie verstehen. Das ist eine Frage der Sprache und auch der Struktur im Übrigen. Und der dritte Punkt ist, Gesetze müssen ausprobiert werden. Bleiben wir mal bei der Automobilindustrie. Also VW wird kein Auto auf die Straße lassen, was nicht irgendwie mehrere Monate, ein Jahr gründlich durchgetestet worden ist auf irgendwelche Rüttelstrecken, in irgendwelchen Kältekammern, wo Leute mitgefahren sind, wo man geguckt hat, dass man Crashtests oder sonst was gemacht hat. Ein Gesetz, was für 84 Millionen Menschen wirksam ist oder für 83 Millionen Menschen wirksam ist, das wird gar nicht geprüft, sondern da setzen sich Leute hier in Berlin hin. Dann gibt es ein paar Anhörungen mit den üblichen Verdächtigen und dann wird dieses Gesetz mit so ein paar Änderungen auf den Weg gebracht und dann stellen Sie in der Verwaltung fest, ui, das ist ja gar nicht administrierbar. Oder der Steuerberater stellt fest, ui, das ist ja überhaupt nicht erklärbar für die Mandanten oder ich kriege die Dokumente und die Nachweise nicht. Und deswegen wäre eine Idee, dass man sagt, bevor man einen Gesetzentwurf überhaupt in den Bundestag hineingibt, holt man erstmal ganz, ganz viele Experten zusammen, macht dieses Kühlhaus, diese Rüttelstrecke und diesen Crashtest. Und zwar nicht die Menschen, die meinen, dass sie hier in Berlin die Interessen der Praxis vertreten. Also nicht die Verbände, nicht die üblichen NGOs. Die machen auch alle einen guten Job, ich will die überhaupt nicht kritisieren, sondern man holt sich die Praktiker. Was würde das bedeuten im Bereich Steuern? Es wird ein neues Gesetz gemacht, irgendwas im Bereich Unternehmenssteuern. So, dann holt man sich nicht die Steuerabteilung vom BDI. Da holt man sich nicht irgendwelche NGOs, die für mehr Transparenz im Steuerrecht sind, sondern man holt sich einen ganz normalen Feld-, Wald- und Wiesensteuerberater, einen Sachgebietsleiter aus dem lokalen Finanzamt, der Betriebe veranlagt. Man holt sich irgendwo einen Leiter Rechnungswesen und man holt sich ganz, ganz wichtig, haben wir noch gar nicht drüber geredet, die Leute, die das bei den Ländern IT-mäßig programmieren müssen. Und die werden dann eine Woche eingeschlossen und rütteln das so richtig von vorne bis hinten durch. Und wenn dieser Test dann bestanden ist, dann geht man rein und macht sowas. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit zu testen, verfassungsmäßig sehr problematisch, aber wir arbeiten ja auch mit Testmärkten in der Industrie. Warum ist es eigentlich notwendig, dass man ein Gesetz sofort volles Risiko auf 83 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ausrollt? Man könnte ja sagen, okay, wir haben bestimmte Laborregionen und in dieser Laborregion probieren wir das mal ein oder zwei Jahre aus, wie das Ganze funktioniert, also zum Beispiel Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Windräder oder sonst was, da sagen wir, wir nehmen mal zwei, drei Verfahrensschritte raus, aber nicht für ganz Deutschland, sondern beispielsweise nur für eine Region wie meine Region, Ostwestfalen-Lippe, ein Regierungsbezirk, knapp 2 Millionen Einwohner und dann schaut man einfach mal nach, wie das ist, evaluiert das und sagt, hat funktioniert, jetzt können wir es auf ganz Deutschland ausrollen.
Ihr könnt jetzt leider nicht sehen, wie ich hier grinse wie ein Honigkuchenpferd und die ganze Zeit mit dem Kopf nicke, weil ich es einfach so großartig finde. Was Ralf Brinkhaus da sagt, ist genau das, was hier zu dem Podcast passt, was wir auch immer wieder sagen. Wir brauchen wirklich mehr Praktiker am Tisch, auch Kommunen an den Tisch. Ist das wirklich so umsetzbar und mehr Test? Also Ich mache das normalerweise nicht so, aber wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr irgendjemanden kennt, der irgendwas damit zu tun hat und Einfluss darauf hat, dass das sich ändert, bitte, bitte teilt diesen Podcast. Es ist wirklich großartig, dass jemand wie Ralf Brinkhaus sich dafür einsetzt, weil ich glaube, wir brauchen wirklich da ein Umdenken und die Lösungen sind ja auch wirklich auf dem Tisch. Die Frage wäre jetzt nochmal an Sie. Wie ist das Bewusstsein auch in der Politik jetzt in Ihrem System, in Ihrem Umfeld? Ja, also in der Verwaltung, ich spreche als Vertreterin einer Graswurzelbewegung, die hier immer selbstbewusster wird und hier mit Ihnen spricht heute. Wie ist es in der Politik? Gibt es da auch schon eine Sensibilität für dieses Thema, dass man wirklich auch gewillt ist, in die Strukturen reinzugehen, wenn man vielleicht auch mal Regierungsverantwortung hat, in die Strukturen reinzugehen und zu sagen, wir widmen uns diesem Thema? Kommt es gerade so ein bisschen hoch? Wie kann man das Ganze beschleunigen? Wie kann man miteinander arbeiten, Verwaltung und Politik? Wie erleben Sie das gerade?
Zwei Beobachtungen. Die erste Beobachtung, jedes Thema braucht, bevor es wirklich relevant wird, so ein Tipping Point, so ein Wendepunkt. Das haben wir beim Thema Klimawandel gesehen. Da ist auch vor 2018, 2019 eine Menge gemacht worden in Deutschland, aber halt nicht genug. War auch inklusive der Grünen jetzt nicht das Thema, was jede Woche den Deutschen Bundestag beschäftigt hat. Dann ist 2018 der Sommer sehr trocken gewesen, der Rhein war leer. Dann hat sich eine Bürgerbewegung, das war nicht nur Fridays for Future, sondern es waren viele andere gebildet. Und dann ist dieses Thema mal irgendwann im Jahr 2019 auf so einen Kipppunkt gekommen, einen positiven Kipppunkt, und dann kam keiner mehr dran vorbei. Und danach wurde dann auch sehr, sehr systematisch in der Politik gearbeitet. Diesen Wendepunkt, den haben wir im Bereich der Verwaltungsmodernisierung noch nicht erreicht. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist ein Problem, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wenn die nächste Legislaturperiode nicht sitzt, von 2025 bis 2029, dann werden wir 2029 nicht mehr eine Wahlentscheidung zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb haben, sondern, so wie das in Frankreich der Fall ist, zwischen Demokraten und Populisten bzw. Extremisten. Und deswegen ist es wirklich höchste Zeit, dafür zu sorgen, dass dieses Thema ein ganz, ganz großes Thema im Bundestagswahlkampf wird. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, dass die Leute, die an dieses Thema rangehen, sehr, sehr ehrenwert, momentan total gefangen sind in zwei Sachen. Die erste Sache ist, wir müssen Bürokratie abbauen und Gesetze abbauen oder Regeln abbauen. Das ist wie wenn Sie eine Wunde haben, die aus dem Inneren tief blutet, und sie kleben ein Pflaster drauf und noch ein Pflaster und noch ein Pflaster. Sie stoppen damit die Blutung nicht. Das heißt, sie müssen tief in die Strukturen rein. Es reicht nicht jetzt irgendwie ein Bürokratieentlastungsgesetz 4 oder 5 zu machen und dann zu sagen, ich habe jetzt was modernisiert. Und die zweite Falle, in der wir drin sitzen, das wird sich jetzt wundern, aber das ist dieses Thema Digitalisierung. Weil Digitalisierung ist eine Teilmenge von Verwaltungsmodernisierung und ist der 3., 4. oder 5. Schritt, aber nicht der 1. Schritt. Es glauben viele, wenn wir Prozesse digitalisieren, dass das wirklich dazu beiträgt, Verwaltung zu Modernisierung. Aber wenn die Prozesse schlecht sind, dann kann ich sie so viel digitalisieren, wie ich will. So, und deswegen haben wir zwei Probleme. Erstens, dieses Thema hat diesen Tipping Point noch nicht erreicht. Und das zweite Problem ist bei den Leuten, bei vielen, die eine Relevanz erkannt haben, die machen momentan Pflaster, beziehungsweise, um mal in diesem Gesundheitsbild zu bleiben, die setzen die Digitalisierung, also die Reha-Maßnahme viel zu früh an. Da muss vorher was passieren und das ist ein Riesenproblem. Es gibt hier durchaus Leute auch in der Politik in Berlin, die sich mit dem Thema beschäftigen, sehr, sehr, sehr kluge Leute, auch in der Verwaltung eine Menge kluge Leute. Aber, und das ist das nächste Thema, es hat noch nicht die Relevanz für die ganz große politische Bühne. Und vor allen Dingen, und das ist wirklich ein Problem, es hat noch nicht die Relevanz für die Medien. Dafür machen wir diesen Podcast und der wird wahrscheinlich millionenfach dann angeklickt.
Ich glaube ja immer, es müssen die richtigen Menschen hören. Ich glaube immer, dass es wenige braucht, um diese Relevanz zu erzeugen. Aber es braucht eine Betroffenheit und deswegen finde ich so schön, dass wir hier miteinander sprechen. Also Verwaltung und Politik, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es berührt mich so sehr, weil ich hätte das vor 2 Jahren noch nicht gedacht, dass das möglich ist. Es gab ja noch nicht einen Verwaltungspodcast. Also niemand aus der Verwaltung hätte sich getraut, öffentlich einen Podcast zu machen, über Themen zu sprechen, die uns im Inneren bewegen. Und deswegen bewegt mich auch dieses Thema, wie können wir als Verwaltung mit der Politik in diesem Bereich wirklich gemeinsam und auf Augenhöhe zusammenziehen, weil wenn Sie gute Ideen haben und wir sind der Umsetzungsmuskeln oder Sie setzen Rahmenbedingungen und wir erfüllen diese Rahmenbedingungen aus, braucht es ja ein Miteinander. Und aktuell nehme ich das eher so wahr, dass jemand in der Behördenleitung von der Politik und es dauert dann doch ein bisschen länger, bis sich diese beiden Systeme auch finden, vielleicht länger als eine Legislaturperiode. Und es ist jetzt unabhängig von handelnden Personen. Es sind einfach zwei total, weil Sie auch systemisch denken, total getrennte Systeme. Wie können die in dieser Frage mal zusammenkommen? Gibt es da Ideen oder Formate oder dass man das Thema wirklich in ihrer Tiefe auch mit diesem Demokratieverständnis, das Sie haben und mit dem Ausblick, wir sind eigentlich nur 3 Schritte oder 4 Jahre hinter Frankreich, ja, im besten Fall, wie man das zusammenführt, um mehr Schlagkraft zu kriegen für das Thema.
Also das beobachte ich auch, dass es viele Menschen in der Verwaltung gibt, die da wirklich bewegt sind. Und meine paar Posts, die ich da bei LinkedIn mache, da kriege ich auch viele, viele teilweise sehr berührende Briefe oder Mails oder Rückmeldungen. Also da gibt es eine Menge. Und ich glaube, es gibt viele Wege, aber ein Weg ist ein relativ einfacher Weg. Wir haben in Deutschland 299 Bundestagswahlkreise und wir haben knapp über 700 Bundestagsabgeordnete. Und jeder Mensch, der in der Verwaltung ist, der ist nicht nur Verwaltungsmitarbeiter, sondern auch Wähler. Und ich kann wirklich jedem nur aufrufen, zu seinem oder seiner Bundestagsabgeordneten zu gehen. Und bei aller Loyalität, muss er jetzt keine Amtsgeheimnisse verraten, einfach zu sagen, hey, da muss jetzt was passieren, das geht so nicht weiter. Die Stimmung ist nicht gut, wir werden ausgebremst und ich glaube, das kann man, wie gesagt, bei allen Loyalitätspflichten, die man auch als Beamter oder Mitarbeiter der Verwaltung hat, machen. Und wenn sich jetzt ganz, ganz viele aufmachen und zu ihrem Bundestagsabgeordneten, zu ihren Landtagsabgeordneten gehen und sagen, hey, wir haben ein Thema, wir müssen darüber reden und ihr müsst euch damit beschäftigen, dann entsteht wirklich aus der Graswurzel heraus auch ein Druck auf das politische System. Und ich glaube mal, das ist ein sehr, sehr guter Weg. Und wir müssen raus aus diesem Anekdotenhaften, das kriege ich irgendwo hin. Ja, da hat Verwaltung jetzt mal wieder irgendwie eine Brücke gebaut, Klassiker, ja, die keiner braucht oder der Planungsprozess hat 20 Jahre gedauert, sondern wir müssen wirklich dran müssen sagen, so, wir müssen strukturell ran und wir haben auch Lust daran, das strukturell zu machen. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig. Wir haben momentan eine schwierige Situation, aber wir müssen überhaupt nicht desperat sein, weil wir können stolz darauf sein und wir können glücklich sein, dass wir eine starke Verwaltung haben, dass wir viele Leute da drin haben, nicht alle, das muss man sagen, die wirklich was bewegen wollen. Und da kann man was draus machen. Und wie gesagt, wenn man das einfach mal freilegt, wenn man das mal entfesselt, was wir am Potenzial haben, dann können wir was richtig, richtig Gutes hinkriegen. Aber da muss halt jemand mit anfangen.
Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Und ich finde die Idee ganz gut, dass man auf seine Abgeordneten zugeht und vielleicht sogar mit einer konkreten Idee. Hey, ich möchte gerne das und das umsetzen, kannst du mir helfen? Und ich wollte nochmal auf das Thema Loyalität. Es ist tatsächlich ein kleiner Bremsklotz in dem Kopf der Leute. Genauso wie es hieß, ja, das kannst du doch nicht machen, einen Podcast machen öffentlich und öffentlich über Themen sprechen, immer wertschätzend natürlich, aber trotzdem, ich glaube, die Loyalität sollte dem Land gegenüber bestehen und nicht den Strukturen, die vielleicht modernisiert werden müssen, die sich einfach dagegen wehren, verändert zu werden, weil das ist nun mal so, wir sind so als Menschen einfach gemacht, wir wollen keine Veränderung, aber das heißt nicht, dass es nicht notwendig ist. Ja, großartig. Also ist eine super Idee. Also macht das, alle, die hier zuhören. Und wir sind am Ende dieses Podcasts und jetzt bleibt noch die Frage, möchten Sie unseren Zuhörenden noch etwas mitgeben auf den Weg?
Also das Einzige, was ich noch mitgeben möchte, ist, wir haben, wie gesagt, Herausforderungen. Aber ich glaube, wir sind ein so starkes Land, dass wir diese Herausforderungen auch hinbekommen. Wissen Sie, ich beschäftige mich viel mit Indien. Also die indische Bürokratie ist auch legendär, ja. Und selbst in den Vereinigten Staaten, fragen Sie da mal nach. Und es gibt ganz, ganz viele Länder, die wirklich Probleme und Herausforderungen haben mit ihrer Verwaltung. Und selbst die Länder, die immer als ganz toll dargestellt werden, die sind bei Licht betrachtet auch nicht in allen Feldern so toll. Also das heißt, alle haben irgendwie eine Aufgabe vor sich. Aber wir haben einfach eine ziemlich gute Grundlage mit den Menschen, die bei uns in der Verwaltung arbeiten, mit unserer Möglichkeit, mit unserem Rechtsstaat, da was Gutes rauszumachen. Und deswegen ist das eine richtig tolle Aufgabe. Und deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass das nächste Jahrzehnt, es wird wahrscheinlich länger dauern als eine Legislaturperiode, wirklich ein ganz, ganz großes Modernisierungsjahrzehnt wird. Und ich glaube, wenn der öffentliche Bereich damit anfängt, positiv und sagt, wir möchten jetzt was reißen, dann ist das genau der Ruck, den ein alter Bundespräsident mal angemahnt hat vor vielen, vielen Jahren, den dieses Land braucht. Und ich glaube, da kann Verwaltung sogar mal den Rest des Landes mitziehen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und an der Stelle hört euch auch die anderen Podcasts an aus den anderen Ländern, weil den gibt es auch international. Und wir werden das auch ausbauen und kommt zum Mindshift Festival. Da treffen wir uns nämlich alle und beraten gemeinsam und aktivieren und entfesseln uns gemeinsam, wie wir die Verwaltung nach vorne bringen. Vielen Dank, Ralf Brinkhaus, für dieses wundervolle, sehr inspirierende und bereichernde Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.